Im Brief vom 8. Juni 1826 an Pauline heißt es denn auch: Man ist nicht frei, wenn man in der bürgerlichen Gesellschaft etwas vorstellen soll. Eine Gattin, eine Beamtenfrau, etc. Und sie und unser Kreis fehlt mir ganz. Die Dummheit, Leerheit, Pedanterie, Frömmelei herrscht. Rachel stirbt am 7. März 1833 nach einem langjährigen Brustleiden. Von den vielen Briefen, 6000, wurden zu Lebzeiten Rachels nur wenige veröffentlicht und offenbar auch nur auf Betreiben von ihrem Mann. Nicht nur das, sondern auch die Tatsache, dass auch sie anonym veröffentlicht werden wollte, entspricht einer Strategie von Frauen dieser Zeit. Sie wollten sich nicht noch zusätzlich den Vorwürfen und Schikanen wohlmeinender männlicher Freunde aussetzen. Rachel, die als Jüdin und Frau doppelt belastet war, scheint sich dessen bewusst gewesen zu sein. Nun komme ich endlich zum Briefwechsel zwischen Rachel und Pauline. Ich habe es als notwendig erachtet, im Anfangsteil so ausführlich auf Rachel einzugehen, um das zu verdeutlichen, was ich über den Briefwechsel sagen will. Das Bild, das von Rachel lange Zeit überliefert wurde, hat sich vor allem auf einen Bruchteil ihrer Briefe gegründet. Eben diejenigen, welche Varnhagen in einer dreibändigen Sammlung nach ihrem Tode herausgegeben hatte. So wurde vor allem ein Rachelbild gefördert, das sie als Berühmtheit darstellte. Ihr Briefwechsel mit Pauline, die als ihre wichtigste Briefpartnerin bezeichnet werden kann, neben Rebecca Friedländer und August Varnhagen, war lange Zeit nicht bekannt. So wurde ein allzu emporstilisierendes Bild von ihr, nicht aber ihre Widersprüche und Kämpfe, auch die Bedingungen ihres Daseins, nicht beachtet. die gerade in diesem Briefwechsel thematisiert werden. Ein differenzierteres Bild von ihr wird somit ermöglicht. Dass Rachels Freundschaft mit Pauline erst viel später, nämlich 1865, ans Licht der Öffentlichkeit kam, ist eher einem Zufall zu verdanken. Im Ganzen sind 86 Briefe von Rachel und 146 Briefe von Pauline vorhanden. Bis jetzt sind einer breiteren Öffentlichkeit jedoch nur 22 Briefe von Rachel und 15 von Pauline zugänglich. 1982 erst erschien in der Edition Sirene das Buch Pauline Wiesel, Briefwechsel 1808 bis 1832, Rachel Varnhagen. Leider fand das Buch kein großes Echo. 1987 erschien beim bekannteren Verlag Luchterhand derselbe Briefwechsel, herausgegeben von Marlies Gerhardt mit dem Titel Rachel Varnhagen, Pauline Wiesel, ein jeder machte seine Frau aus mir, wie er sie liebte und verlangte, ein Briefwechsel. Noch immer aber warte ich und sicher viele andere auf eine Ausgabe des gesamten Briefwechsels. Soviel ich weiß, sind die restlichen Briefe von der Literaturwissenschaftlerin Barbara Hahn transkribiert und für eine Ausgabe vorbereitet worden. 1988 hätte er gemäß Ansage erscheinen sollen, jedoch habe ich davon noch nichts gesehen. Nach diesem Ausflug in die nicht unproblematische Überlieferungsgeschichte von Rachels Werk, nun zum Briefwechsel. Am Anfang der Sendung wurde im Zitat von Rachel deutlich, dass auch Pauline von der Gesellschaft in eine Außenseiterinnenposition verwiesen wurde. Weshalb soll in kurzen Zügen mit ihrer Biografie etwas erläutert werden. Pauline wurde 1777 als Tochter des Kommerzienrates César und seiner französischen Ehefrau mit Namen Levaux geboren. Noch nicht 20-jährig hat sie schon zwei unglückliche Affären hinter sich und wird dadurch schon zu einer schwierigen Partie. Ihre Mutter jedoch schafft es, dass Pauline 1800 doch noch heiratet, nämlich Kriegsrat Wiesel, ein Sonderling, ein Kosmopolit mit Vermögen und ohne gesicherte Position. Zwischen 1800 bis 1804 lebt Pauline mit ihm zusammen auf Reisen, verbringt Wochen und Monate in Paris, Wien, in der Schweiz. Eine Idylle ist diese Verbindung keineswegs, trotz der gemeinsamen Tochter Pauline, Pette genannt. Nach 4 Jahren kehrt Pauline zu ihrer Mutter zurück. Fortan lebt sie von Wiesel getrennt, er verweigert jedoch die Scheidung. Mit 23 Jahren verliebt sie sich in Prinz Louis Ferdinand von Preußen und er sich in sie, obwohl er zu dieser Zeit ebenfalls gebunden ist. Er lebt mit einer Bürgerlichen zusammen, Henriette Fromm, mit der er 2 Kinder hat. Pauline und Louis Ferdinand sind Gäste von Rachels Berliner Salon. Diese Beziehung ist es denn auch, welche Pauline in einen zweifelhaften Ruf bringen. 1806 stirbt Louis Ferdinand in den Napoleonischen Kriegen. Paulines Position in der Gesellschaft wird langsam unmöglich und sie beginnt 1808 ihr mit viel Mut gemeistertes, vagabundierendes Leben. Sie lebt abwechselnd in Frankreich, der Schweiz, Italien und Süddeutschland. Nur einmal noch, 1832, kehrt sie nach ihrer Geburtsstadt Berlin zurück, um Rachel zu besuchen, die wegen ihrer Krankheit keine Reisen mehr unternehmen kann. Pauline stirbt am 9. September 1848 in Saint-Germain-en-Laye an der Cholera. Sie hat sich selbst nie als Schriftstellerin verstanden, jedoch, wie ihre Briefe belegen, als Anhängerin Voltaires und als Tochter der Aufklärung. In ihren Briefen an Rachel reflektiert sie ihre Lebenspraxis, ohne ihre abweichende Position, ihre andere Auffassung von Moral je zu verschleiern. Mit Rachel verband sie, neben dem gesellschaftlichen Außenseitertum, einen tiefen Wahrheitssinn, ein großes Naturgefühl, welches sie mit der Chiffre »Das Grüne« fasste und absolute Vorurteilslosigkeit. Am Ende der Sendung wird Ulrike einzelne Briefe von Pauline in ganzer Länge vorlesen, damit ihre Briefe selber ein Bild von ihr für die Zuhörerinnen vermitteln können. Pauline, diese selbstbewusste Frau, bedeutete für Rachel ihre zweite ungelebte Seite, ihr anderes Ich. Pauline und Rachel, beide zusammen, wären erst das, was Rachel gerne sein möchte. Pauline ist die einzige unter ihren zahlreichen Freundinnen und Freunden, die sie als ihresgleichen auf gleichem hohen Niveau ansetzt. Diese Einschätzung wird besonders deutlich auch dadurch, dass in Rachels Briefen an sie der belehrende Ton fehlt, der sonst sehr oft in ihren Briefen anzutreffen ist. Der Briefwechsel, der sich über die lange Zeitspanne von 1808 bis 1833 erstreckt, ist nicht immer gleich intensiv. Nachdem Pauline 1808 Berlin verlassen hatte, versuchte sie, Rachel ebenfalls aus Berlin zu locken, um mit ihr in der Nähe von Paris auf dem Lande zusammenzuleben. Rachel jedoch wollte, konnte dies aus den verschiedensten Gründen nicht, wie in einem Brief von ihr noch zu hören sein wird. Sie sehen einander erst wieder im Herbst 1815, nachdem Rachel schon die Frau von Varnhagen geworden ist. Nach diesem Treffen ändert sich der Ton der Briefe. Immer wieder werden Möglichkeiten für ein weiteres Zusammentreffen, nicht mehr ein Zusammenleben, erörtert. Sie wünschen sich ein möglichst häufiges Zusammensein. Zwischen 1815 bis 1819 wechseln so viele Briefe wie nie zuvor. Nach Rachels Rückkehr nach Berlin 1819 werden die Abstände zwischen den Briefen wieder größer. Nach einem Besuch Rachels 1829 in Baden, Pauline lebt dort, verheiratet mit dem Baron de Vincent seit 1828, intensiviert sich die Freundschaft wieder. Lange Berichte von Rachels Krankheiten gehen an Pauline. Rachel an Pauline in Bern. Sonnabend, den 20. April 1811. Den letzten Montag bekam ich ihren Brief. Unser Leben. Sie wissen, Pölle, ich halte mich selbst für mutlos und habe es Ihnen gründlich auseinandergesetzt, wie die Natur mit mir verfuhr und wie ich nun verfahren muss. Dass ich aber nicht längst, wie Sie, meine Stadt und Familie verließ, unterließ ich nicht, weil ich weniger Mut dazu hatte als Sie, und Sie taten es nicht, dies nicht, weil Sie mehr Mut haben als ich. Ich stehe äußerlich und zur Hälfte wohl auch innerlich mit meiner Familie gut. Unser Vermögen ist gemischt und kann nicht und konnte nicht leicht noch gleich geteilt und entwirrt werden. Meine Mutter war 6 Monate krank und starb. Dann musste ich gewissermaßen mit Moritz in Kompanie gehen. und tausend Geschäfte, Aufträge, Krankheit und Geldmangel hielten mich hier. Auch noch halbe Verbindungen, die ich erst Ja oder Nein sagen lassen musste. Ich bin brouilliert mit der Gesellschaft, ich lebe noch darin. Unzufrieden bin ich mit ihr, weil ich nicht Stand, nicht Namen habe und auch keine Herzen finde, die mir das ersetzen. Aber die Gesellschaft sucht mich noch, ich sie. Eine innere Anschauung ist es und ein Abfragen an mein Innerstes, wenn ich zur Antwort bekomme, du musst hinaus, mit ihnen, Pölle, lebt ich gerne darin. Und sie auch. Die Natur wäre uns nicht entnommen, das haben uns aber Umstände und Betragen versagt. Und ich wähle das Letzte, nämlich mit ihnen zu leben. Sie auch lieben die Welt in all ihren Gebilden, so auch den Menschenverkehr. Und mit mir diesen zu genießen, wäre ihnen das höchste Glück der Erde. Rachel an Pauline in Murten. Karlsruhe, den 23. April 1818. Endlich warmes, schönes Wetter. Aber ich, wie melancholisch, ich darf es nicht zeigen. Sie aber werden es glauben, denn ich ändere mich nicht. Das wissen Sie auch, denn Sie ändern sich auch nicht. Lauter Mittel zum Leben, lauter Anstalten dazu, und nie darf man leben, nie soll ich. Oh, und untersteht man sich's einmal, wie Sie es manchmal taten, so hat man die elende Welt, die ganze Welt gegen sich. Teure Pauline, hätten wir uns vor Wiesel gekannt, so hätten Sie eine Freundin gehabt, die Ihnen nicht wie eine Pedantin hätte vorkommen können und die Ihnen doch sanft, Ihre Natur anerkennend, hätte raten können. Diese Freundin wäre ich gewesen. Welch Leben, kluges, gutes, naturgemäßes, freies Leben hätten wir uns mit den Mitteln, die uns zu Gebote standen, bereiten können. Welch Leben! Ganz der Natur, unseren innersten Forderungen gemäß und nah. Ein antikes, richtiges und auch jetziges, ganz in Gegenwart gegründetes Götterleben. Wir mussten uns um 10 Jahre verfehlen und sie zerstört werden. Und auch ich, jeder auf seine einzige Art. Ja, das kann ich wohl sagen, denn einzig bildete uns beide die Natur. Und dies, was folgt, wiederhole ich. Eine hätte die Natur aus uns beiden machen sollen. Solche wie sie hätte mein Nachdenken, meine Vorsicht, meine Vernünftigkeit haben müssen. Solche wie ich ihren Lebensmut und ihre Schönheit. Sonst haben wir vollkommen, was eine begabte Menschennatur beglücken kann. Sinn, Sinne, Verstand, Laune, empfindliches Herz, Kunst und Natursinn. Das heißt auf unsere Sprache, wir lieben Grünes. Oh, Pauline, und doch müssen wir so verschmachten. Ich kann die Welt nicht bezwingen ohne große Fortüne. Das heißt, mit dieser wollte ich sie nicht zwingen, nach meiner Art, mit mir zu leben, weil sie mich ennuiert. Aber sie hindert uns und bändigt uns, wenn wir sie nicht zwingen können, uns nicht zu stören. Sie sehen schon, liebe Einzige, was mir diese Betrachtungen, diese Schmerzen in Worte gekleidet, ausgepresst. Aber verzweifeln Sie nie an mir, auch an meiner endlichen Tätigkeit zu unserem Zusammenleben nicht. Es ist mein ganzes Drängeln, und auch Farnhagen bezweckt das für mich, weil er meine innerste Natur kennt. Endlich dringt hart vom Herzen bei diesen Worten eine Träne durch mein Aug und weiß, dass nur der wahrhafteste Umgang mich beglücken kann. Der ist der mit Ihnen. Rachel an Pauline in Paris. Mitten im Sommer, den 8. Juni 1826, Donnerstagvormittag. Schönes, munkliges Wetter. Vormittag 11 Uhr. Einzige Pauline, immer und ewig. Diese Worte allein wären genug und ein Brief für Sie. Aber über 1 Jahr quäle ich mich mit einer Antwort an Sie, die ich nicht schreibe. Oft wundere ich mich, dass ich lebe, dieselbige bin und so weit von mir abkam. Ach, und in einer anderen Art geht's Ihnen auch so. Aber darin sind und bleiben wir und wollen wir einzig bleiben, dass wir noch wissen, wer wir waren, wissen, was wir wünschen und noch dasselbe wünschen, wollen und meinen. Ewig und bei allem, bei jeder Gelegenheit denke ich an Sie und schrieb doch nicht, aus Ingrim, denn wenn ich das Papier für Sie vor mir habe, dann ist alles zu lebendig und ich fühle meinen Untergang und will ihn Ihnen beschreiben und dazu langen meine Kräfte nicht hin. Rachel an Pauline in Paris, Berlin, Sonntagvormittag 12 Uhr, den 5. November 1826. Wärmliches, dunstiges Wetter, wo eben die Sonne durchbricht. Teures Herz, einzige Pauline, die leben bleiben muss. Sonst bin ich in meinem Grab so einsam. Nur eine ist, die weiß, wer ich bin. Sie, sie, sie. Niemand wird es glauben, ich weiß es. Und dieser, Ihnen schreibe ich nicht. Oh, das ist natürlich. Ich müsste mit Herzensblut anstatt mit Tinte schreiben. So käme es. Von so tief würde ich's hergeben, es würde mich ganz erschöpfen. Und Sie wissen ja schon alles. Alles, außer was man miteinander zusammenleben muss. Die sinnlichsten Dinge des gegenwärtigsten Augenblicks.
Pauline an Rachel. London, den 3. Juli 1820. Trübes Wetter mit Wind. Heute früh bekam ich Ihren kleinen Brief, liebes Herzensrahlchen. Ja, ich habe mich entschlossen, übers Meer zu gehen, weil alles andere mich anlachte und weil es in jedem Fall nur eine Schwäche ist, sich zu fürchten. Das Ärgste ist der Tod, und einmal muss er doch kommen. Sie glauben aber nicht, wie abscheulich das Meer war. 14 Stunden mit 3 Mordgewittern, mit Sturm, ich zum Sterben krank. Nie wieder bin ich einmal zurück. Ich habe London gesehen und habe nun genug gereist aufs Meer. Ach, in meinem Frankreich, da ist es ganz anders. Alles gefällt mir dort. Der Himmel selbst approbiert meinem Sinn. Denn der ist so schön in Paris, wie er nirgends ist. Vive la France, l'air, la politesse, le genre de plaisir, les rues, la vie, tout me plaît. Nun von London, eine große, immense Stadt, wo alles mit Extremen zugeht. Alles, selbst das Wetter, oder zum Sterben warm oder kalt zum Kaminfeuer. Nie ein schöner, heiterer Himmel, eine gewisse Melancholie herrscht über ganz London. Und die Engländer können noch zuweilen liebenswürdig sein, auf dem Kontinent, bei sich sind sie unausstehlich. Alles mepressieren sie, was nicht bei ihnen Mode ist. Von Plaisir und Amüsement haben sie keine Idee. Ins Theater gehen sie, parce que c'est le ton, spazieren ebenso. Gewisser Park, gewisse Stunden, alles London du ton. Es gibt keine liebenswürdige Engländerin, wie es 1000 Französinnen gibt. Une femme coquette, mais bonne. Amusante avec tout cela. Hier gibt es nur die Extreme. Eine solche ridicule Tugend oder gefallene Mädchen ohne irgendeine Art von Erziehung, alles äußerst abstoßend für den Geist und das Herz. Schön und jung, wegen 1000 und abertausend Visiten gibt's auch nicht hier. Große Abendveranstaltungen, wo die Hausherrin in weißen Handschuhen von 10 bis 2 Uhr nachts auf dem Sofa sitzen bleibt und das Ganze mit einer schon seit 1000 Jahren veralteten Förmlichkeit. Man tafelt nur, um zu leben und nicht wie in Frankreich, wo die Heiterkeit regiert. Nichts ist hier trauriger als die Mahlzeiten auf englische Art. Fisch und wieder Fisch und Rindfleisch auf 3 oder 4erlei Weise. Keine Gespräche während des Essens. Die Männer tun es, nachdem die Frauen fort sind, aber um die Zeit totzuschlagen, ohne Vergnügen daran zu haben. Die Equipagen und die Pferde und die Kinder sind gepflegt wie sonst nirgends auf der Welt. Engelskinder, Götterequipagen, rasende Fortünen. Auf dem Lande, auf ihrem Lande können sie noch charmant sein, weil der gute Ton verlangt, auf dem Lande keinen guten Ton zu haben. Es gibt kein Mittelding in London, arm oder reich. Sehr dumm ist die Masse der Engländer. Sie glauben, außer England gäbe es nichts. Man wohnt für rasendes Geld sehr schlecht. 50 Louis par mois haben wir ein Haus, denn anders kann man sie nicht rechnen. Ein jeder Mensch hat ein Haus, von 3 Fenstern und 3 Stock, ohne Agrément. Fürchterliche Betten, die nur zum Schlafen und zur Nacht dienen. Man kann nicht darin zum Vergnügen bleiben, pour se reposer, denn sie sind abscheulich. Keine bequemen Sofas. Alles, was ein wenig zur Wollust ist, existiert nicht. Nur das Allernotwendigste. Der Sonntag ist sterbenslangweilig, alles ist geschlossen, sogar viele Gasthäuser. Ein ewiger Rauch, Steinkohlendampf, alles sehr teuer. Eine Remise 60 Francs pro Tag, ein Pfund Kaffee 6 Francs, alles zum Fürchten teuer. Wegen der Steuern, die Theater teuer, eine ganze Loge in der Oper 10 bis 12 Guinée. Sitzplätze gibt es nur im Parterre. Die anderen Theater, alle proportionsweise teuer. Die Fiacre machen den Preis, wie sie wollen, à compter le temps qu'il fait ce qui leur plaît. Früchte zum Weinen teuer und nur Erdbeeren. Schlechte Kirschen und Ananas, aber Millionen Orangen. Sehr, sehr wohlfeil. Un sous la pièce et délicieuse vraie orange de Malte. J'en mange par douzain. Nun kommt das Schöne. Eine große, superbe Stadt. Paris ist ein Dorf. Solche Boutiquen gibt es nirgends auf der Welt. Säle, einer in dem anderen. 1000 schöne Boutiquen, wie es einige in Paris gibt. Und schöner noch. Breite Straßen mit Quadersteinen auf der Seite, Göttergärten mitten in London, Wiesen mit Kühen, Bergären wie in der Schweiz. Im Park sind 2000 schöne Equipagen, schöne liebe Götterkinder mit Bonnen, wie man nie sieht wie hier. Man hat keine Idee von wahrem Reichtum und Eleganz, wenn man nicht hat den Park in London gesehen, die Brücken, Wunder von Schönheit. Die Tamise mit Tausenden von Schiffen, schöne Kirchen, superbe Plätze, öffentliche Wagen, wie die von Paris nach Versailles. Solche gibt es unerhörte. Aber wie schön! Ich kann sie mit nichts vergleichen, solche Wagen haben sie nicht gesehen. Mit schönen Pferden und Livree, eine Königin fährt nicht so bei uns. Und das für wenig Geld, weil eine Entreprise eines die andere runterbringen will à la force de mieux faire. Le public en profite. Von Dovre bis London fahren sie wie ein König. Ohne Wagen kann man nichts machen, weil alles zu groß, zu weitläufig ist. Die Theater ein Wunder von Schönheit. Nicht mit den Parisern zu vergleichen. 3-mal so groß und weit schöner. Jede Loge ist eine kleine Stube mit Lüster und Gardinen und Teppich und ein Luxus zum Erstaunen. 12 alle Tage. Paulina an Rachel, Februar 1822. Ja, liebe Seele, was ist das Leben, wenn man nichts hätte, was einem gefiele? Ich wäre tot, wenn ich nicht hätte den Freund gefunden und ich nicht hätte mit Ihnen leben können. Immer im Schwindel zu bleiben, das ist zu viel. Ich lebe dabei sehr einsam, sehe nur ihn und seine Freunde, 2, die aber den Sommer nicht kommen. Viel spazieren mit ihm, jedes Wetter, jede Stunde ist ihm gleich. Mich deucht, ich bin 1000 Jahre alt, wenn ich an die Vergangenheit denke. Ach, wie wahr, wie sehr wahr, sagten sie mal, ohne es recht zu wissen. Eine Hausfrau, eine Mutter hätte ich werden sollen, dazu war ich geboren, aber nicht zu einer Kokette. Ich war weich, mein Herz liebend, und die Welt, die Menschen drückten mich. Ein jeder machte seine Frau aus mir, wie er sie liebte und verlangte. Ich ließ mich machen, ohne die Kraft zu haben, mich selbst zu stellen und zu handeln. In meiner Wiege schon wurde ich verdorben. Das wenige Gute, das ich habe, konnten sie mir nicht nehmen. Damit bin ich geboren. Sie kennen es, liebe Ralle. Bereuen hilft nichts, Opfer bringen auch nichts, zurückfordern auch nicht. Man muss sofort schwindeln, man kann nichts ändern. Paulina an Rachel, Brevière, den 10. Juli 1822. So heißt der Ort, woher ich Ihnen schreibe. 10 Lieues von Paris. Ein großer Wald, un rendezvous de chasse du... So viel Französisch. Allein im Walde, er und ich, und zwei gute, ehrliche Domestiken. Allein kann man nicht sein, nie kömmt jemand, aus tausend Gründen, die ich Ihnen mündlich sagen könnte, schriftlich zu lang. Kein Steg und Weg geht durch den Wald. Ein Küchenhof neben dem Haus. Da lebe ich, Ihre Pauline, die alle Tage, jede Stunde, jede Minute an Sie denkt. Und an Jet. An nichts anderes mehr, keine Wünsche mehr, keine Illusionen mehr, keine Pläne, nichts. Wie eine gesunde Pflanze, die alles aushält, Sturm und Hitze. Es ist mir selbst ein Rätsel, den Mann gefunden zu haben. Er ist 45 Jahre, schön, groß und im Übrigen unbedeutend. Keine Fehler, keinen großen Verstand, nichts, aber gutmütig. Und ich führe ihn wie ein Kind. 3,5 Jahre kenne ich ihn. Er war immer derselbe, heute wie den ersten Tag. Er konventiert mir in allem. Ich habe einen Freund, einen Begleiter, einen Mann, der mir jeden Tag beweist, dass er ohne mich nicht glücklich wäre. Dabei liebt er die Ruhe im höchsten Sinn. Ich gehe viel spazieren und reite viel, sitze vor der Türe ganze Tage und sinne und sinne. Für 3 Franken kann man in 4 Stunden Paris erreichen und jeden Tag gehen 3 Eilwagen von Melun ab, 1 Stunde von uns, sodass ich jeden Tag kann nach Paris gehen. Sie können nicht glauben, wie viel ich lese. Wir haben hier den ganzen Voltaire und ich lese mehr, als ich sollte für meinen Kopf und Augen. Der hätte uns auch geliebt. Der hat sich auch nichts weismachen lassen. L'amour n'est rien. Même après l'amour, il n'y a rien. Juden sind ihm ein Greuel, wie es scheint. Und Libraire oder Nachdrucker, die persifliert er immer. Les yeux restent toujours jeunes. On aime à voir ce que plaît aux yeux. Enfin, Sie kennen ihn besser als ich. Auch habe ich Goethe und Schiller in meiner Einsamkeit. Ach, wie wünschte ich, Sie wiederzusehen. Ich stürbe ruhiger.
Zum Schluss noch einige Bemerkungen über die Bedeutung, die diese Frauenfreundschaft für mich bekam. Den ersten Eindruck, den ich von Rachel bekam, war der einer radikalen Selbstdenkerin, souverän in ihren Urteilen und selbstbewusst. Natürlich war mir diese unabhängige Frau sympathisch. Als ich ihren Briefwechsel mit Pauline Wiesel las, war ich zuerst enttäuscht. Das Bild der souveränen Rachel wandelte sich. Die zerstörten Illusionen, die zahlreichen psychischen und körperlichen Verletzungen der beiden Frauen, die in den Briefen offen zum Ausdruck kommen, waren mir zu negativ. Ich fühlte mich auf einmal wütend, hilflos, weil ich den Eindruck hatte, einmal mehr hat die patriarchale Gesellschaft es geschafft, zwei Frauen, die auf ihre je eigene Weise mutig waren und im wahrsten Sinne des Wortes nach einem selbstbestimmten Leben dürsteten, auflaufen zu lassen. Ich hatte lange Zeit mit diesem nagenden Gedanken zu kämpfen, der meinen Enthusiasmus dämpfte. Nach weiterem Lesen, auch von Sekundärliteratur, konnte ich jedoch meine Meinung etwas ändern. Obwohl beide Frauen, Rachel wie Pauline, nicht unbedingt das Glück in ihrem Leben gefunden haben, das sie sich gewünscht hatten, gelang es ihnen doch, sich selbsttätig eine Existenz, eine Identität zu schaffen, ohne ein weibliches Vorbild gehabt zu haben. Trotz der Widersprüche in ihrem Leben hat Rachel es geschafft, ihre vielfältigen Erfahrungen und dem daraus resultierenden Denken Ausdruck zu geben in ihren Briefen. Nicht ein harmonisches Ich ist daraus entstanden. Aber wahrscheinlich hat das ihrem so tief empfundenen Wahrheitssinn, den sie immer wieder hervorhebt, eher entsprochen. Sie ist sich also in ihrem inneren Leben und ihren Idealen treu geblieben. Das war die ihr eigene Art, wie sie überhaupt geistig und psychisch in ihrer Gesellschaft überleben konnte. Der andere Aspekt für ihr Aushalten ist auch in ihrer Freundschaft mit Pauline zu sehen. Sie beide bieten einander die Möglichkeit, sich in einer anderen Frau zu spiegeln, ihr Ich zu verdoppeln, was ihnen wiederum Kraft und Gewissheit gibt für ihr Weiterleben in einer patriarchalischen Gesellschaft. Die Musik in der Sendung über Rachel van Hagen stammt von Barbara Thalheim, Fanny Mendelssohn, Clara Schumann, Teresa Carreño und Amy Mark Page Jenny. Herzlichen Dank an Maria Wasser für die Verwendung ihrer Platten. Aus dem Studio verabschieden sich Trudi und Ulrike am Mikrofon und Laura an der Technik. Wiederholt wird die Sendung am Sonntag, den 6. Mai um 16 Uhr und am Mittwoch, dem 9. Mai um 9.30 Uhr.
Hört euch mal die Sendung an. und dem Wesen kehrt die Schwelle. Wir reiten jetzt auf.
Lorawelle, die Hälfte des Äthers.